Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch die Welt der Wissenschaft. In Europa halten wir Ausschau nach der südamerikanischen Biberratte. In Japan fragen wir, was aus dem strahlenden Wasser von Fukushima geworden ist. In Brasilien geht es um ein umstrittenes Straßenbauprojekt, doch beginnen möchten wir in Russland. Im Jahr 1957 schickte die Sowjetunion noch vor den Amerikanern den ersten Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde und löste damit in der westlichen Welt den sogenannten Sputnik-Schock aus. Und nun bemüht Kirill Dmitriev, der Chef des russischen Staatsfonds, den Vergleich mit der damaligen Situation während des Kalten Krieges. Allerdings nicht in Verbindung mit der Raumfahrt, sondern mit der Impfstoffforschung. Denn die erste Vakzine gegen Covid-19 wird seiner Aussage nach in Russland zugelassen werden. Und das sei nun ein echter Sputnik-Moment. Die Russen waren mal wieder schneller. Frage an Tilko Gries, unseren Korrespondenten in Moskau. Wann ist denn tatsächlich mit der Zulassung des ersten russischen Impfstoffes zu rechnen?
Mit der ersten bedingten Zulassung ist in der nächsten Woche zu rechnen. Das geht jedenfalls aus den Angaben von Behörden und Regierung hervor. Es ist vom 12. August die Rede. Zwei Impfstoffe sind heiße Kandidaten, einmal aus dem Gamaleya-Institut hier in Moskau und ein zweiter Impfstoff aus dem Vektor-Institut in Novosibirsk. Beides staatliche Institute, alles staatlich finanziert, und aus dem Gamaleya-Institut soll also dieser erste Impfstoff kommen. Bedingt deshalb, weil dann noch die dritte klinische Testphase ansteht mit 1600 Probanden. Die ist noch nicht gelaufen, aber alle, die hier sich jedenfalls öffentlich äußern, sind sich sicher, dass die Massenproduktion schon bald starten kann.
Normalerweise wird der Impfstoff ja erst zugelassen, wenn diese dritte Phase abgeschlossen ist. Und normalerweise werden da auch Zehntausende von Probanden inkludiert. Warum geht das denn jetzt so schnell?
Es drängt sich der Eindruck auf, dass das politisch gewollt ist. Präsident Wladimir Putin hat vor einigen Wochen öffentlich sozusagen die Aufgabe gestellt, den Impfstoff zu entwickeln und ihn auch möglichst schnell anzuwenden. Und entsprechend sind die ersten beiden klinischen Testphasen sehr schnell auch vergangen. Es ist bekannt geworden, dass die Mitarbeiter in diesen Forschungsinstituten die Impfstoffe an sich selbst auch ausprobiert haben. So haben sie es jedenfalls kundgetan. Außerdem sei der Impfstoff an Soldaten ausprobiert worden. Da wurde dazu gesagt, es sei freiwillig geschehen, also freiwillig an den Soldaten. Das muss mit einem Fragezeichen versehen werden, ob das tatsächlich so ist. Klar ist aber auch, dass die Forschung an diesen Impfstoffen mit sehr viel Geld unterlegt ist. Es stammt aus dem staatlichen Investitionsfonds und der wiederum ist sehr gut gefüllt mit Überschüssen aus dem Rohstoffgeschäft Russlands.
Wenn solch ein Impfstoffkandidat scheitert, dann üblicherweise in der Phase 3 der klinischen Studie. Woher wissen denn die russischen Fachleute so genau, dass der Impfstoff sowohl wirksam als auch sicher ist?
Sie wissen es nicht genau. Sie gehen aber davon aus, dass die Ergebnisse aus den ersten beiden Phasen schon jedenfalls hinreichend seien, diese Aussagen jetzt in der Öffentlichkeit zu treffen. Es gibt nirgendwo seitens der offiziellen Verlautbarungen einen Zweifel daran, dass der Impfstoff sicher sei und auch wirksam sei. Aber klar ist auch, wenn man genauer hinschaut, die Phase 3 fehlt natürlich, bislang nur getestet an verschiedenen ausgewählten Probanden. Gruppen und es fehlt die breite Testung, also über die Wirksamkeit, die Verträglichkeit für sehr unterschiedliche Gruppen und auch die Frage des langfristigen Schutzes ist noch gar keine Aussage zu treffen. Klar ist wohl auch, dass die Russen ihre Daten bislang auch nicht öffentlich gemacht haben. Das heißt, sie stehen der internationalen Wissenschaftscommunity bislang gar nicht zur Verfügung.
Ja, wie ist denn dann überhaupt die internationale Resonanz auf die Ankündigung der Russen ausgefallen?
Sie ist skeptisch ausgefallen. Von Seiten der WHO gab es den klaren Aufruf dazu, die Testphasen und die eingeübten Standards nicht zu verkürzen und zu unterlaufen. Russland selber sagt allerdings auch, es gebe Interesse von 20 Ländern inzwischen, darunter große, Brasilien, Indien, Vereinigte Arabische Emirate, an diesem Impfstoff. Nicht nur am Impfstoff, sondern auch an Lizenzen zur Produktion, und auch die Testphasen sollen zum Teil nicht nur in Russland, sondern auch in diesen anderen Ländern stattfinden.
Vielen Dank, Tilko Gries, war das über den ersten russischen Covid-19-Impfstoff. Fast 10 Jahre ist es her, dass der Tsunami nach dem Tohoku-Erdbeben das japanische Kernkraftwerk Fukushima Daiichi verwüstet hat. Auf dem Werksgelände stehen inzwischen rund 1000 Tanks, in denen kontaminiertes Wasser gelagert wird, das durch die havarierten Reaktoren hindurchgelaufen ist. Die Betreiberfirma TEPCO, die möchte dieses Wasser reinigen, so gut es eben geht, und dann ins Meer ablassen. Keine so gute Idee, findet ein US-Forscher. Dagmar Röhrlich hat mit ihm gesprochen.
Rund 1,2 Millionen Kubikmeter Wasser lagern in den Tanks auf dem Betriebsgelände. Und es wird täglich mehr. Dieses Wasser in den Tanks ist dekontaminiert worden, jedenfalls so gut es ging. Ein Stoff, der immer wieder Schlagzeilen macht, lässt sich jedoch nicht entfernen. Tritium, der radioaktive Wasserstoff, denn er wird Teil des Wassermoleküls selbst.
It is by far the most abundant, the highest levels.
Wenn man die Radioaktivität pro Liter misst, ist Tritium das bei weitem wichtigste Radionuklid. Allerdings ist es ein Isotop mit geringem Risiko. Modellrechnungen zeigen, dass es sich schnell im Meer verteilt und auch für den Menschen nicht sehr gefährlich ist. Es lagert sich nicht in ihren Knochen oder im Gewebe an.
Erklärt Ken Busseler von der Woods Hole Oceanographic Institution. Doch in den Tanks schwappt nicht nur Tritium, denn die Dekontaminierung funktioniert längst nicht perfekt, wenn zum Beispiel die Ionentauscher einmal nicht arbeiten. Erst Mitte 2018 hatte TEPCO Daten zu den Gehalten einiger der Isotope wie Ruthenium-106, Cäsium-137, Kobalt-60 oder Strontium-90 veröffentlicht, und zwar für 200 der 1000 Tanks. Die Gehalte schwanken stark, rund 70% müssten erneut gereinigt werden, damit die Konzentrationen unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen.
Aber ich denke, es geht um eine größere Sache, die TEPCO und Japan nicht erwähnen. Radioisotope verhalten sich nicht alle gleich. Man muss nicht nur betrachten, wie das Tritium verschwindet, sondern die Aufnahmepfade von allen strahlenden Stoffen in die Lebewesen und den Meeresboden.
So landet Kohlenstoff 14 50.000 Mal wahrscheinlicher in Fischen als Tritium. Und dass sich Kobalt 60 im Meeresboden anreichert, die Wahrscheinlichkeit dafür ist bis zu 300.000 Mal höher.
Nehmen wir beispielsweise Strontium 90, weil einige Tanks fast so viel davon enthalten wie Tritium. Doch verhält sich Strontium ähnlich wie Calcium und endet in den Knochen. Es reichert sich über Jahre hinweg erst in den Fischen an.
Die Radionuklide könnten also in die Nahrungskette gelangen. Zum einen fordert Ken Busseler, dass jeder einzelne Tank getestet und so lange gereinigt wird, bis der Inhalt unterhalb der Grenzwerte liegt. Zum anderen erklärt er, sei es durchaus sinnvoll, das Wasser weiter zu sammeln und über beispielsweise 60 Jahre hinweg in erdbebensicheren Tanks zu lagern.
Wenn man das Wasser 60 Jahre lang speichert, sind bei einer Halbwertszeit von 12,3 Jahren 97% des Tritiums verschwunden. Auch Ruthenium hat eine Halbwertszeit von etwa 10 Jahren. Cäsium-137 und Strontium-90 rund 30 Jahre. In 60 Jahren wären sie also auf 25% gesunken.
Uwe Stoll, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, spricht der Arbeit von Ken Busseler eine hohe fachliche Qualität zu.
Er geht darauf ein, dass man neben den häufig in der Presse diskutierten Tritium auch noch andere radioaktive Isotope in diesem gelagerten Wasser hat. Deswegen ja auch TEPCO plant, einen Großteil dieser Tanks erneut zu reinigen, um die Konzentration dieser Radionuklide unter die zulässigen Grenzen abzusenken, bevor man das Wasser dann ins Meer abgeben will.
Und dann gäbe es keinen Grund, Fukushima Daiichi anders zu behandeln als jede andere Nuklearanlage auf der Welt, bei denen es gang und gäbe sei, Stoffe unterhalb der Grenzwerte freizusetzen.
Wohin mit dem kontaminierten Wasser von Fukushima? Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Der tropische Regenwald im Amazonasbecken gilt als die große grüne Lunge unseres Planeten. Doch der Lebensraum dort ist bedroht, vor allem durch Abholzungen, die seit einem Jahr etwa wieder stark zugenommen haben. Nun ist eine Debatte entbrannt um ein Straßenbauprojekt, um eine Nord-Süd-Verbindung, die im Jahr 1973 bereits begonnen worden war, dann aber 1988 aufgegeben wurde. Jetzt sollen die Planierraupen wieder loswalzen. Mehr dazu weiß Volker Mrasek.
Philip Fernside arbeitet schon seit über 40 Jahren mitten im brasilianischen Regenwald am Nationalen Institut für Amazonasforschung in Manaus. Das Schlimmste für das Ökosystem dort, sagt der US-amerikanische Ökologe, seien Straßen.
Roads are the best predictor of...
Straßen sind der vorhersehbarste Antreiber von Abholzungen im Regenwald. Sie zu eröffnen, ist katastrophal.
Doch genau das steht jetzt bevor. Die rechtskonservative Staatsregierung Brasiliens hat das Projekt BR-319 neu ausgeschrieben. Die Fertigstellung einer Straße, die Manaus im Norden mit Porto Velho im Süden verbinden soll. Eine Strecke von etwa 850 Kilometern mitten durch das Herz des Regenwaldes, wie es Fernside ausdrückt.
The Amazon Council was formed.
Präsident Bolsonaro hat einen Amazonasrat eingerichtet. Ihm gehören vor allem hochrangige Militärs an, aber keine Umweltschützer oder Wissenschaftler. Geleitet wird dieser Rat von Vizepräsident Murau. Er hat gesagt, er werde das Barett seiner Uniform essen, sollte diese Straße nicht bis zum Ende von Bolsonaros Amtszeit gebaut sein.
In Teilen existiert dieser Highway schon, wie er genannt wird. Was fehlt, ist ein rund 200 Kilometer langes Verbindungsstück in der Mitte. Ein erstes Baulos will die Regierung jetzt vergeben, ohne vorhergehende Umweltprüfung. Damit setzt sie sich über Gerichtsbeschlüsse hinweg. BR 319 soll unter anderem ein geplantes Ölförderprojekt möglich machen, in einem Bereich des Dschungels, der bisher unzugänglich ist.
Dieser Highway hat starke Auswirkungen, denn er verbindet das Zentrum des Regenwaldes hier in Manaus mit dem sogenannten Halbkreis der Abholzungen an seinem Süd- und Ostrand. Fast alle Rodungen spielen sich bisher dort ab. Wenn man diese Gebiete verbindet, wird sich der ganze Tross in Bewegung setzen, den Highway hoch. Er bekommt dann auch Zugang zum westlichen Teil des Regenwaldes, der bisher weitgehend unberührt ist. Einfach deshalb, weil es dort keine Straßen gibt.
Philip Fernside zitiert eine Studie brasilianischer Kollegen aus dem vergangenen Sommer. Sie kamen zu dem Schluss, dass über die Hälfte aller Baumarten im Amazonas-Regenwald größtenteils verschwinden könnte, durch Abholzungen und durch Dürren infolge des Klimawandels.
So that's drastic.
Tatsächlich ist es noch schlimmer. Denn diese Studie hat damals noch nicht die geplante Straße mit berücksichtigt und die zu erwartenden zusätzlichen Abholzungen im Westen des Regenwaldes.
Auch andere Forscher fürchten, dass sich ein noch stärkerer Raubbau an der Natur Bahn bricht, wenn BR 319 verwirklicht wird und dass der Regenwald in seiner Funktion, das Klimagas CO2 zu speichern, weiter geschwächt wird. William Lawrence ist Professor für Tropenökologie an der James Cook University in Australien. Für ihn ist der Highway das wahrscheinlich bedrohlichste Entwicklungsprojekt am Amazonas, wie er sagt. Doch was können Wissenschaftler wie er dagegen tun? Auf sie hört die gegenwärtige Regierung bekanntlich nicht.
Bolsonaro und seine Administration geben Holzfällern, Rinderzüchtern und Goldsuchern grünes Licht für die Fortsetzung ihrer illegalen Aktivitäten im Regenwald. Inzwischen übt aber eine ganze Reihe von Finanzinvestoren Druck auf die Regierung aus, um ihre extreme Politik zu ändern. Investoren im Agrar-, Holz-, Rohstoff- und Bankensektor. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Geld ist nämlich die Sprache, die Leute wie Bolsonaro verstehen.
Amazoniens Straße zur Abholzung, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Wenn man an einem Fluss unterwegs ist und am Ufer ein braunes, pelziges Wesen beobachtet, dann könnte es sich um eine Bisamratte handeln oder um einen Biber. Es könnte aber auch sein, dass da eine Nutria unterwegs ist. Diese wasserbewohnenden Nagetiere stammen eigentlich aus Südamerika, haben sich aber mittlerweile auch hier in Europa etabliert. Ein österreichisches Forschungsteam hat sich nun das Verbreitungsgebiet der Nutrias näher angeschaut und berichtet darüber im Fachmagazin NeoBiota. Zum Team gehört auch Anna Schertler von der Universität Wien. Von ihr wollte ich wissen, wo sind Nutrias in unseren Breiten denn überhaupt anzutreffen?
In Europa ist die Nutria inzwischen weit verbreitet. Sie ist vor allem in Ländern wie etwa Frankreich, Italien, aber auch Deutschland oder Tschechien häufig anzutreffen. Es gibt aber auch Sichtungen zum Beispiel aus Südosteuropa in Bulgarien, Griechenland, Albanien bis zum Norden der Iberischen Halbinsel.
Und welche Bedingungen mögen denn diese Tiere? In welcher Umgebung fühlen sie sich besonders wohl?
Nutrias haben eine semi-aquatische Lebensweise. Sie bewohnen die Ufer von zum Beispiel Flüssen, Seen, Teichen, sind in Feuchtgebieten anzutreffen. Generell muss man sagen, es sind sehr anpassungsfähige Tiere. Bezüglich klimatischer Bedingungen bevorzugen Nutrias eher mildere Bedingungen mit geringen Temperaturschwankungen, wärmeres Wetter, aber nicht zu heiß und trocken. Und sie reagieren vor allem empfindlich auf lange Frostperioden und harte Winter.
Sie haben sich ja jetzt in Ihrer Veröffentlichung angeschaut, wohin sich die Nutrias denn noch ausbreiten könnten in Europa. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen?
Wir haben uns angeschaut, welche Bereiche in Europa klimatisch geeignet wären und haben gesehen, dass die derzeit bekannten Vorkommen nicht einmal die Hälfte dieser potenziell geeigneten Fläche in Europa abdecken. Man kann also mit einer deutlichen weiteren Ausbreitung der Nutria rechnen. Und darunter fällt eigentlich der komplette mitteleuropäische Bereich im Tiefland, aber auch die pannonische Tiefebene bis zum Schwarzen Meer hinunter, sowie auch die Küstenbereiche in Italien zum Beispiel oder auf der Iberischen Halbinsel.
Welche Rolle spielt denn der Klimawandel für die Ausbreitung dieser Nagetiere?
Der Klimawandel wird sich hier wahrscheinlich positiv auf die Bestandestrends auswirken. Die Nutria hat wenig bis keine natürlichen Feinde in Mitteleuropa. Das heißt, die Populationen werden hauptsächlich durch die Wintersterblichkeit reguliert. Das heißt, zukünftig mit milderen, kürzeren Wintern im Zuge des Klimawandels kann man annehmen, dass die Art sich noch stärker und schneller ausbreiten wird.
Warum könnte denn so eine starke Ausbreitung, wie Sie sie beschreiben, problematisch auch sein?
Die Ausbreitung von invasiven, gebietsfremden Arten ist generell kritisch zu sehen, da diese negative Konsequenzen haben können für die heimische Biodiversität, für die Lebensräume, aber auch wirtschaftliche Schäden anrichten können. Und im Falle der Nutria trifft das vor allem dann zu, wenn sie in hohen Bestandszahlen auftritt. Sie kann dann ökologische und wirtschaftliche Schäden verursachen. Und hier ganz wichtig zu nennen wäre vor allem der Hochwasserschutz. Die Nutrias haben ja eine grabende Lebensweise. Sie legen ausgeprägte Bausysteme an. Und wenn sie das in Deichen oder Dämmen machen, kann das die Hochwassersicherheit in Gebieten beeinträchtigen. Sie können auch Schäden in der Landwirtschaft verursachen, wenn Feldfrüchte gewässernah angebaut werden, zum Beispiel Mais oder Zuckerrüben. Und sind natürlich auch potenzielle Überträger von verschiedenen Infektionskrankheiten oder Parasiten, wie etwa Toxoplasmose.
Wie könnte man denn dann diese Ausbreitung begrenzen in Zukunft?
Eine vollständige Verhinderung der Ausbreitung wird schwer zu machen sein. Was man auf jeden Fall machen kann, um dieser Ausbreitungstendenz entgegenzuwirken, wäre eine Reduzierung der Bestände. Die Basis für so eine Bestandesreduzierung wäre natürlich auf jeden Fall als erstes mal eine Erhebung des Ist-Zustandes, ein Monitoring. Wenn man diese Basis hat, dann kann man darauf aufbauend einen Managementplan erstellen.
Nutrias werden sich in Europa weiter ausbreiten, sagt die Biologin Anna Schertler von der Universität Wien. Und damit wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Piotr Heller.
Forscher kommen der Vermehrung von Coronaviren auf die Spur. Die Viren bilden in den Zellen, die sie befallen, spezielle Bläschen, in denen sie ihr Erbgut in Form von RNA vermehren. Bislang ist aber unklar, wie diese RNA wieder aus den Bläschen herauskommt, um das fertige Virus zu formen. Um dieses Rätsel zu lösen, haben Biologen aus Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten mit Coronaviren befallene Zellen unterm Elektronenmikroskop untersucht. Tatsächlich fanden sie eine Struktur, über die die RNA aus den Bläschen entwischen könnte, wie sie im Magazin Science darlegen. Diese Struktur wäre möglicherweise ein gutes Ziel für neue Wirkstoffe gegen Coronaviren. Einige menschliche Gene wurden wegen Schwierigkeiten mit Excel umbenannt. Das Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft kommt auch bei Genstudien zum Einsatz. Wenn die Forscher die Tabelle nicht korrekt formatieren, kann es passieren, dass Excel die Namen mancher Gene automatisch in das Datumsformat überträgt. Aus dem Gen March1 wird in der englischen Version dann der 1. März. Das verfälscht wiederum die Auswertung der Daten. Das für die Benennung von Genen zuständige Komitee der Human Genome Organization hat nun reagiert. Es veröffentlichte neue Richtlinien, laut denen Namen angepasst werden sollen, falls Excel sie automatisch in ein Datum umwandelt. Das Gen March1 soll jetzt MarchF1 heißen. Aus Sept1 wird Septin1. Der Giraffenhalssaurier lebte wohl unter Wasser. Diesen Namen verdankt der Dinosaurier seinem Hals, der dreimal so lang war wie sein Rumpf. Seit 150 Jahren rätseln Paläontologen über die Lebensweise dieses Tieres. Lebte es unter Wasser oder an Land? Ein Forscherteam hat nun den Schädel eines Giraffenhalssaurier-Fossils rekonstruiert und glaubt, die Antwort gefunden zu haben. Die Nasenlöcher des Sauriers befanden sich weit oben auf dem Kopf, in etwa so wie bei einem Krokodil. Ein Hinweis dafür, dass er unter Wasser lebte, notieren die Forscher in der aktuellen Ausgabe von Current Biology. Die Malaria-Todesfälle in Subsahara-Afrika könnten dieses Jahr steigen. Der Grund dafür ist, dass die Corona-Pandemie Anti-Malaria-Maßnahmen wie etwa die Verteilung spezieller Moskitonetze behindert. Sollten diese Maßnahmen komplett zum Erliegen kommen, könnten sich die Todeszahlen im Vergleich zum Jahr 2019 verdoppeln. Das haben Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Medicine ausgerechnet. Ein Fossil offenbart eine 99 Millionen Jahre alte Jagdszene. Es handelt sich um einen Bernstein, in dessen Inneren festgehalten ist, wie eine Ameise eine Schabe angreift. Die Ameise, die zu einer inzwischen ausgestorbenen Art gehört, hält die Schabe zwischen ihrem Kiefer und einem hornartigen Gebilde auf dem Kopf fest. Der Bernstein, den die Wissenschaftler im Magazin Current Biology beschreiben, liefert erstmals einen Beleg für diese unter Ameisen heute nicht mehr übliche Jagdtechnik. Dürren könnten in Mitteleuropa häufiger werden. Forscher aus Tschechien und Deutschland haben die aufeinanderfolgenden Dürrejahre 2018 und 2019 in ein historisches Verhältnis gesetzt. Wie sie in den Scientific Reports schreiben, habe es in Mitteleuropa seit gut 250 Jahren keine derartige zweijährige Sommerdürre gegeben. Für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts sagen die Wissenschaftler eine Versiebenfachung derartiger Trockenperioden voraus. Diese Prognose gilt jedoch für ein sehr pessimistisches Treibhausgasszenario. Bei moderaten Annahmen zum Treibhausgasausstoß verringert sich die prognostizierte Wahrscheinlichkeit für solche Dürren entscheidend.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um den kurz bevorstehenden Herbstbeginn bei Außentemperaturen von 38 Grad Celsius. Aber so waren sie wohl, die alten Kelten.
Sternzeit. 7. August. Keltischer Herbstanfang. Nach der keltischen Einteilung der Jahreszeiten geht jetzt der Sommer zu Ende. Denn in diesen Tagen ist Lugnasat, ein Tag genau in der Mitte einer uns vertrauten Jahreszeit. Der moderne Kalender definiert die Jahreszeiten über besondere Positionen im Sonnenlauf. Der Sommer beginnt, wenn die Sonne am höchsten steht, der Winter beim Tiefststand der Sonne. Frühling und Herbst fangen mit den Tag- und Nachtgleichen an. Das führt dazu, dass die Sonne im Frühling genauso lange scheint wie im Sommer und im Herbst genauso lange wie im Winter, nur dass die Tage mal länger und mal kürzer werden. In jeder Jahreszeit ändert sich die Sonnenhöhe um 50%, mal nach oben, mal nach unten. Ganz anders ist das, wenn die einzelnen Phasen mitten in unseren Jahreszeiten beginnen. Dann verändert sich die Sonnenhöhe im Sommer und Winter nur um 15%, im Herbst und Frühling dagegen um 70%. In diesen Tagen beginnt der keltische Herbst, im Lauf dessen die Sonne die Tag- und Nachtgleiche erreicht und dann am Himmel immer tiefer sinkt. Anfang November fängt der Winter an, am 3. Februar der Frühling und am 6. Mai der Sommer. Malt man den Lauf der Sonne als einen Kreis auf, bei dem Sommeranfang ganz oben, Winteranfang ganz unten und die Tag- und Nachtgleichen am linken und rechten Rand liegen, dann befinden sich die keltischen Anfänge der Jahreszeiten genau zwischen diesen Punkten. So als male man ein großes X in den Kreis. Manche sprechen von den Speichentagen. Sie sind letztlich die gefühlten Anfänge der Jahreszeiten.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Themen dann. Hoffnung für die Konjunktur, die Exporte legen deutlich zu und mehr Falschgeld durch Movie Money.